Thaler und Thaler, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
So, herzlich willkommen zur neuen Thaler und Thaler-Folge. Heute mit etwas schlechterem Sound, aber umso besserem Gast. Fast Stammgast kann man sagen. Markus Witzke, das zweite Mal heute dabei. Vielen Dank für deine Zeit schon mal vorab.
Danke, Markus Witzke.
Genau, Markus Witzke, für alle, die den ersten Podcast mit Markus nicht gehört haben, ist aktuell Vorstand der Hoffnungsträgerstiftung aus Leonberg in Baden-Württemberg. Und wir gehen heute zusammen mal dieses ganze Thema Stiftung an von einer ganz praktischen und gleichzeitig irgendwie aber auch theoretischen Perspektive. Denn Markus ist studierter Ökonom und gleichzeitig natürlich in der Führungsverantwortung der Stiftung. Von daher erhoffe ich mir da spannende Insights von diesem ganzen Stiftungsbusiness und natürlich auch von deiner Stiftung oder von der Stiftung, mit der du aktiv bist, von Hoffnungsträger. Also Markus, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen was sagen zu Hoffnungsträger. Ihr seid eine Stiftung. Wie viele Mitarbeiter, wie viele Projekte, was macht ihr so?
Also Hoffnungsträgerstiftung wird im Mai 7 Jahre alt. Ich sage immer quasi Grundschule, erste Klasse. Also schon mal was geleistet, aber natürlich noch vergleichsweise jung, wenn man bedenkt, dass es Stiftungen gibt, die schon über 1000 Jahre alt sind. Mitarbeiter haben wir inzwischen knapp 50. Und wir sind eine Stiftung, die...
50 ist aber auch schon viel. Ich glaube, letztes Mal, als wir gesprochen haben, da waren wir noch so bei 30. Und das ist jetzt vielleicht ein, zwei Jahre her. Also schon, das ist ja kein schlechtes Wachstum. Ja.
Eine expansive Stiftung, genau, die, sage ich mal, im sozialen Bereich auch operativ tätig ist, zumindest was das Engagement in Deutschland betrifft. Und wenn man selber sozusagen Projekte nicht nur fördert, sondern auch umsetzt, dann braucht man einfach mehr Köpfe, wenn die Arbeit weiter wächst.
Okay. Das heißt, es gibt Stiftungen, also du hast gesagt, eine ist wohl schon über 1000 Jahre alt, aber es gibt Stiftungen, die finanzieren dann nur als Stiftung gewisse Projekte ohne operativ, also ohne jemals selber ein eigenes soziales Projekt umzusetzen.
Ich würde sogar sagen, die meisten Stiftungen in der jüngeren Zeit, auch viele von den ganz großen Stiftungen, die man kennt, wie die Baden-Württemberg-Stiftung hier in Süddeutschland oder die Dietmar-Hopp-Stiftung oder andere, die, sage ich mal, auch milliardenschwer sind, die sind ganz klar sogenannte Förderstiftungen, die unterstützen gemeinnützige Projekte, aber sind nicht selber sozusagen in solchen Projekten mit Mitarbeitern aktiv, sondern geben ihr Geld für einen guten Zweck und unterstützen damit die Arbeit, die dann in diesen Projekten, Programmen oder bei den sozialen Trägern, gemeinnützigen Trägern dann stattfindet.
Okay. Und wenn man jetzt von Stiftungen spricht, assoziieren ja viele irgendwie erstmal sowas wie Steuererleichterungen oder positiv wirklich Impact für die Gesellschaft. Vielleicht kannst du mal definieren, was man unter einer Stiftung versteht. Also Förderstiftung haben wir jetzt schon gehört und Stiftungen, die eher operativ tätig sind. Aber was ist allgemeine Stiftung? Also im Vergleich jetzt vielleicht zu einer GmbH oder zu einer Aktiengesellschaft.
Ja, und das ist, glaube ich, die Frage, die du da stellst, die stellt eine echte Herausforderung dar, weil es verschiedene Varianten und Modelle von Stiftungen gibt. Jetzt fange ich mal vielleicht mit der Form, in der wir auch organisiert sind, als Hoffnungsträger an, weil ich finde, die eigentlich dieses Stiftungsverständnis dann auch darstellt. Wir sind jetzt rein juristisch gesehen eine Stiftung bürgerlichen Rechts. Mhm. Diese Stiftung, da hat vor einigen Jahren der Stifter sein Geld gespendet oder in die Stiftung eingebracht und er selber hat keinen wirtschaftlichen Nutzen davon. Das heißt, er hat sein Geld weggegeben, er kriegt es nie wieder zurück und die Stiftung muss mit dem Geld oder mit den Erträgen aus dem Vermögen etwas Gemeinnütziges fördern. Das wäre eine Variante, wie man das durchaus kennt, wie auch viele große andere tätig sind. Jetzt haben wir natürlich auch Wenn es Stiftungen bürgerlichen Rechts gibt, dann gibt es sozusagen, impliziert es ja schon, dass es auch Stiftungen gibt, die sozusagen von Staatswegen gegründet worden sind, also Stiftungen öffentlichen Rechts. Also die Bundesregierung oder irgendein Land gründet eine Stiftung, Stiftung Deutsche Umweltstiftung oder andere Stiftungen, die sozusagen der Bund gegründet hat, um bestimmte Dinge umzusetzen. Mhm. Oder es gibt Stiftungen kirchlichen Rechts, die sind ja durchaus oft dann auch relativ alt. Da wurde eben vor Hunderten von Jahren, hat lokal eine Kirche eine Stiftung gegründet, um ein Hospiz, also heute Krankenhaus, zu betreiben. Und dieses Hospiz und dieses Vermögen existiert immer noch und diese Stiftung steht dann noch zusätzlich unter Aufsicht der jeweiligen Kirche, weil sie eine Stiftung kirchlichen Rechts ist. Dann gäbe es noch Stiftungen, sogenannte Familienstiftungen, die dann auch noch eine Familie, die da ihr Vermögen eingebracht hat, zusätzlich begünstigt, also zum Teil gemeinnützig, zum Teil aber auch den Stifter noch mit Erträgen beglückt. Das sind dann irgendwelche Zwischenformen, die es dann da gibt. Also die Landschaft ist sehr vielfältig und ich gehe jetzt noch nicht auf die Rechtsformen ein, weil sonst haben wir, glaube ich, sonst tauchen wir sozusagen in eine Abhandlung über vielfältige Varianten des deutschen Stiftungsrechts nach.
Ja, das könnte etwas... Nicht,
dass die Bundesregierung da jetzt eine Gesetzesänderungen macht, damit man es auch deutlich klarer erkennen kann. Okay. Aber ich sage jetzt mal, die meisten Stiftungen sind gemeinnützig. Das heißt, auch Spenden oder andere Dinge sind steuerabzugsfähig. Das wäre so ein durchaus klassisches Modell einer Stiftung.
Okay, gibt's denn von dieser klassischen Stiftung, die man jetzt vielleicht auch so im NGO-Umfeld kennt, wie viele gibt es davon ungefähr in Deutschland? Sind das 100? Sind das 10.000, also wo geht da die Richtung hin?
Also ich muss jetzt erstmal passen. Ich weiß, dass es Tausende von Stiftungen gibt. Okay. Es werden auch laufend neue gegründet. Da sind wir sicherlich in einer sehr großen Zahl. Was ich ad hoc aus dem Bauch aus sagen kann, und das ist jetzt eher eine Frage der Größenverhältnisse, 75% aller deutschen Stiftungen, also 3 von 4 deutschen Stiftungen haben ein Vermögen weniger als 1 Million.
Okay.
Das ist eher, also es gibt wenige Stiftungen, die mehr als 1 Million haben und weniger als 1% aller deutschen Stiftungen hat mehr als 100 Millionen. Das sind also, ist eine sehr, sehr kleine Zahl, die dann eher großes Vermögen, Stiftungsvermögen hat.
Okay, das bedeutet, wir haben ein sehr, in gewisser Weise eine heterogene Stiftungslandschaft und gleichzeitig haben wir aber auch so richtig große Big Player, weiß ich nicht, vielleicht wie die BMW-Stiftung oder so, die ein ordentliches Vermögen haben. Wie funktioniert denn dieses Geschäftsmodell Stiftung jetzt im Vergleich zu einem Unternehmen? Also wenn du hast jetzt eben erzählt, der Stifter hat sein Geld da abgegeben und kommt nie wieder dran, klingt jetzt erstmal schlecht als Geschäftsmodell. Aber es hat natürlich, soll ja sozialen Impact generieren. Aber wie funktioniert das? Ihr habt dann Summe X bekommen und gebt die dann fleißig aus? Oder wie funktioniert die Stiftung, das Geschäftsmodell?
Eine typische Stiftung hat das Vermögen in einem sogenannten Grundstockvermögen. Das heißt, dieser Vermögensbestandteil darf nicht angetastet werden. Und die Stiftung darf nur das, was sie jedes Jahr an Zinsen und Erträgen aus diesem Vermögen erwirtschaftet, dann ausgeben, beziehungsweise muss das auch ausgeben. Da gibt es eine Vorschrift, die heißt dann zeitnahe Mittelverwendung. Das heißt, die Erträge eines laufenden Jahres müssen im Normalfall innerhalb von 2 Jahren für einen gemeinnützigen Zweck wieder ausgeschüttet werden. Weil die Stiftung hat ja jetzt nicht den Selbstzweck, irgendwie Vermögen anzuhäufen, sondern sie soll ja Gutes fördern hier in Deutschland oder auch darüber hinaus. Mhm. Das ist der Unterschied. Also ich darf nur meine Erträge verwenden. Das ist, sage ich mal, im Vergleich zum Unternehmen, das würde nochmal ganz anders investieren. Das würde in einem größeren Stil auch Fremdkapital aufnehmen. Das ist bei einer Stiftung schon deutlich schwieriger. Bei Immobilien geht es, wenn man Immobilien kauft, aber ansonsten ist das Ziel eher, Geld auszugeben, während jetzt das Geschäftsmodell, sagen wir klassisch ökonomisch, wäre ja Gewinnmaximierung in der klassischen Lehre das Ziel eines Unternehmens, während jetzt hier es darum geht, sozusagen einen möglichst großen Nutzen zu stiften für die Gesellschaft, für die Stiftung.
Ja, und dieser Nutzen, also du bist ja jetzt als Vorstand der Hoffnungsträgerstiftung aktiv, um das mal so ja praktisch, plastisch zu machen. Was macht dann Hoffnungsträger mit diesem Geld oder mit diesen Erträgen, die dann möglich sind? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen uns abholen, was ihr gerade für Projekte da unterstützt oder selber umsetzt, dass man so merkt, okay, Stiftungen können wirklich diesen gesellschaftlichen Impact leisten.
Also wir sind ja sowohl in Deutschland wie in der weltweit tätig. Weltweit sicherlich in dem Fall auch nicht operativ. Das ist einfach dann auch etwas schwierig von der Umsetzung. Das heißt, wir suchen nach Projekten, haben die vor einigen Jahren auch Programme identifiziert, weil wir eher an ein langfristiges Engagement glauben, um Gesellschaft und Impact zu erzielen. Das heißt, Gesellschaft wirklich zu prägen und zu verändern. Das ist zum Beispiel weltweit, sind es Kinder, deren Eltern im Gefängnis sitzen, die wir mit Bildungs-, Ernährungsprogrammen, Support fördern und auch die ganze Familie, um nachhaltig bei diesen Kindern Veränderungen zu erreichen, dass sie Perspektiven und Chancen haben. Das heißt, wir haben uns überlegt, was ist ein Schwerpunkt, wo sind Felder, die wo Nöte herrschen, wo sind Zielgruppen, die bisher unter Umständen auch noch nicht erreicht worden sind. Und das war eine Gruppe, die wir identifiziert haben, die bisher eher durch das Raster staatlicher und privater Förderung fällt. Nicht unbedingt ein ganz populäres Thema, das ist aber das ist das Schöne als Stiftung, dass wir uns auch Dingen zuwenden können, die vielleicht andere so ad hoc nicht so attraktiv finden, wo man auch einen gewissen Zeit braucht, bis man einen Zugang hat. Und es ist so ein Thema, Kinder von Straffälligen, auch die Arbeit zum Teil Resozialisierungsunterstützung in Entwicklungsländern für diese Zielgruppe, war sicherlich so eine Nische, die dem Stifter und dem Gremium und auch mir wichtig war und die wir deshalb sozusagen intensiv mit jeweiligen Partnern in den Ländern umsetzen.
Wenn du sagst, in den Ländern, in welchen Ländern seid ihr da aktuell aktiv?
Ja, wir sind jetzt aktuell in, und das verteilt eher über die südliche Erdhalbkugel, auch ganz bewusst, um da nicht einen Kontinent sozusagen zu bevorzugen. Wir sind in Lateinamerika, in Kolumbien aktiv, im südlichen Teil von Afrika, in Sambia, in Indien und in Asien, in Kambodscha. Durchaus alle Länder mit unterschiedlichen sozialen Herausforderungen, zum Teil auch schwierigen wirtschaftlichen Situationen, immer verbunden mit großen Herausforderungen für Kinder, deren Eltern, wo klassischerweise der Vater dann nichts mehr dazu beiträgt zur Versorgung der Familie und Kinder eigentlich die Last zu tragen haben, dessen, was der Vater verbrochen hat.
Und ihr seid dann jetzt als Stiftung, du hast ja gesagt, ihr habt da einen Partner und so weiter. Wie kann man sich jetzt eure Rolle da vorstellen? Also ihr gebt als Stiftung natürlich Geld, finanzielle Ressourcen. Inwieweit macht ihr dann noch sowas wie diese tatsächliche Projektarbeit? Seid ihr da sehr stark mit dem Partner auch inhaltlich im Austausch? Vielleicht kannst du uns einfach so ein bisschen mal erklären, wie das dann aussieht, die Stiftungsarbeit für diese Kinder von Gefangenen. Damit wir auch so ein bisschen besser verstehen, was macht eine Stiftung.
Genau, also das eine wäre zu sagen, die simpelste Methode wäre, wie das so oft auf Englisch heißt, wir schreiben einen Scheck raus und geben unser Geld und lassen uns einen schriftlichen Bericht am Ende zukommen, ob das Geld auch zweckentsprechend verwendet wurde.
Also quasi die Rolle eines Großspenders einnehmen.
Genau, das wäre die einfachste, auch durchaus mögliche Rolle, aber so agieren wir nicht. Im Prinzip die Idee und die Entwicklung dieses Programmes wurde von uns nachhaltig, ich sage es mal, mitfinanziert. Ich würde es mal, wenn ich das mit der Terminologie eher eines Investors vergleiche, das war klassisches Seed Financing. Wir haben eine soziale Idee aufgegriffen, nämlich für diese Zielgruppe, für die es bisher keine Programme in diesen Ländern gab, was umzusetzen mit dem Ziel, diese Kinder, was das Thema Bildung, was die Prävention für meine eigenen kriminellen Karriere, da gibt es ja dann schlechte Vorbilder immer, Bewahrung vor, ich sage jetzt mal, Sex-Trafficking oder anderen Themen zu schützen. Und noch eine Latte mehr. Das heißt, es gab Ziele, es gab eine Zielgruppe und wir haben ein Investment getätigt, indem wir verschiedene soziale Organisationen unterstützt haben und es immer noch tun, Programme für diese Kinder umzusetzen. Das heißt, wir sind da sehr dicht dran, lassen uns die Konzepte zeigen, schauen, ob die plausibel sind und bekommen einmal im Quartal einen Bericht über die Entwicklung jeweiligen Länder und reisen regelmäßig auch vor Ort, um mit eigenen Augen zu überprüfen, ob das, was uns da schriftlich berichtet wird, tatsächlich auch zutrifft. Okay, was wir nicht tun, ja. Wir glauben nicht, dass wir die Experten sind für die Arbeit vor Ort, sondern wir wollen, dass die Arbeit vor Ort mit einheimischen Fachkräften gemacht haben, weil eben Menschen und Kulturen in Sambia anders ticken wie in Kolumbien oder Kambodscha. Und wir als Europäer und Deutsche, glaube ich, nicht meinen dürfen, wir wüssten, wie es optimal läuft.
Was sind so deine Top 3 Herausforderungen so in diesem Bereich, wenn man als Stiftung so agiert? Weil man hat es ja, nicht ganz unter Kontrolle, sage ich mal. Man versucht es natürlich zu kontrollieren, aber es stelle ich mir persönlich jetzt als Herausforderung vor. Was sind da so aus deiner Sicht so die 3 Herausforderungen in dem Bereich als Stiftung?
Das erste ist natürlich, funktioniert die Idee, die da einer entwickelt hat, funktioniert die Idee überhaupt? Kann ich diese Idee mit der Zielgruppe, die ja in den jeweiligen Ländern unterwegs ist, kann ich die überhaupt erreichen? Also sozusagen, das ist der Pilot, den wir da zuerst in der ersten Phase unterstützt haben. In der zweiten Phase ist die Herausforderung, funktioniert eigentlich die Skalierung? Bekommen die Partner das dann auch wirklich hin? Und die dritte ist natürlich, wenn man, wie gesagt, Seed Financing an der Stelle betreibt, hat die Idee wirklich den langfristigen Nutzen, den man sich vorstellt. Also wir betreiben das 3 Jahre und stellen fest, der Ansatz ist gut, wir haben da auch was gemacht, wir haben die Zielgruppe erreicht, aber das gewünschte Ergebnis wird nicht erzielt. Das sind natürlich so die Fragen und dann stellt man fest, auch eine größere Korrektur reicht nicht. Das haben wir auch in diesem Projekt alles geschafft, aber das heißt natürlich, wenn man früh einsteigt, kann es auch leicht passieren, dass das Ergebnis nicht so ist, wie man sich das vorstellt.
Okay, da wäre dann auch wieder die Parallele zur normalen Wirtschaft, wo ja gerade solche Seed-Investments natürlich auch gerne einfach in der Versenkung verschwinden, ohne dass daraus das nächste Unicorn oder so wird, ja.
Und das ist auch ein guter Vergleich, Tobias, dass natürlich nicht alle diese Ideen, die dort auch umgesetzt werden, es gibt dazwischen, und ich habe ja früher mal in dieser Branche gearbeitet, mal Start-up-Unternehmen beraten, also zwischen, es gibt den totalen Flop, und es gibt das Unicorn, gibt es ja noch eigentlich eine durchaus größere Masse an Unternehmen, die entwickeln sich, werden aber, ich sage jetzt mal, da läuft was, aber es wird halt kein Rocket Science, sondern es ist eine solide Unternehmensidee. Und wenn ich natürlich viel Geld investiert habe, sehe ich das vielleicht nicht mehr, aber es kommt irgendein Business raus. Und ich glaube, da sind wir natürlich auch als Stiftung, sind wir schon happy, wenn wir in diesem Segment landen. Das heißt, eine Geschäftsidee am Ende sich so gut entwickelt, dass sie ein solides Social Business oder Sozialkonzept dann gibt. Der Vorteil ist, ich sage jetzt mal im Vergleich zum gewerblichen, professionellen Investor, wobei professionell sehe ich uns durchaus auch, ist nicht das, der will über ein IPO am Ende richtig Geld verdienen. Muss er auch, damit er das Ganze zurückkommt, wir als Stiftung brauchen keinen finanziellen Return. Für uns ist der soziale Return der entscheidende. Und den erreiche ich auch dann, wenn die Idee solide, aber eben nicht umwerfend funktioniert.
Ja, okay. Also die, wie, also ich stelle mir das jetzt irgendwie herausfordernd vor. Im normalen Business kann ich natürlich sagen, okay, wir haben jetzt so und so viel Gewinn gemacht oder so und so viel Verlust. Könnt ihr das auch irgendwie für euch quantifizieren, ob das Projekt jetzt erfolgreich war? Also woran macht ihr das fest? Theoretisch könnte man ja sagen, ein Menschenleben gerettet oder verändert, das ist schon mehr wert als sämtliches Investment. So kann man natürlich ethisch argumentieren. Ich glaube, jetzt als professionelle Stiftung muss man wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Parameter zur Rate ziehen. Gibt es da irgendwas, wo ihr gemerkt habt, das funktioniert ganz gut, damit können wir es für uns ganz gut einordnen? Oder ist das so eine Mischung aus sozialem Bauchgefühl und Bewertung von irgendwelchen Reports? Ja? Das stelle ich mir schwierig vor.
Also, ich sage jetzt mal, für uns ist natürlich schon entscheidend, wie erfolgreich und effektiv ist der Einsatz der Mittel, die wir selber oder über Partner dort einsetzen, egal welches Projekt wir das machen. Das heißt natürlich am Anfang, eine Idee zu haben, ein Ziel zu haben, was wir erreichen wollen und dann die richtigen Tools zu entwickeln und zu implementieren, die dann auch eine Messung des Erfolges ermöglichen. Das ist natürlich definitiv dann, wenn es sozusagen auch nicht ökonomische Messkriterien gibt. Also ich sage jetzt mal, gibt es bei einem Jugendlichen eine erhöhte Resilienz oder ein Engagement, dass er zum Beispiel hinterher ein solides, gut gestaltetes Leben führt? Das ist nur auf lange Sicht so ein Faktor. Also schwierig erstmal zu messen. Aber ich sage jetzt mal, was einfacher zu messen ist. Wir haben ein Kind in einem armen Land, das wegen mir aus verschiedensten Gründen vorher nie oder so gut wie nie zur Schule ging. Jetzt können wir messen, geht dieses Kind erfolgreich regelmäßig zur Schule? Welche Schulleistungen erbringt es? Und da geht es gar nicht um Spitzenleistungen, sondern um eben das Erlernen eines gewissen Leistungsniveaus. Das heißt, Bildung als Chance für künftigen privaten und beruflichen Erfolg und der Weiterentwicklung. Hat das Kind, das vielleicht vorher zum Teil unterernährt war, jetzt einen gewissen Level an Ernährung, sodass es auch in der Lage ist, sage ich mal, langfristig ohne gesundheitliche Schäden durchs Leben zu kommen? Absolut messbar. Hat, und das ist ein einfaches Kriterium, in vielen Ländern haben Kinder nicht einmal eine Geburtsurkunde und sind deshalb quasi faktisch überhaupt nicht existent, zumindest nicht formal existent in diesem Land. Das heißt, schon durch die Dokumentation oder den Erwerb einer Geburtsurkunde, diesen ganzen Prozess mit den Kindern zu gestalten, damit sie auch echte registrierte Bürger ihres Landes werden, ist schon für viele ein gewaltiger Schritt, weil in einer ganzen Reihe von Ländern zum Beispiel das Vorhandensein einer Geburtsurkunde erst den Zugang zu gewissen medizinischen Grundversorgungen ermöglicht. Also in Indien ohne Geburtsurkunde sieht es schlecht aus. Ja, oder in Sambia, sage ich mal, eine ganz einfache Sache, ein Beispiel, das mich immer sehr beschäftigt. Dort haben sie irgendwann nach englischem Vorbild Schuluniformen eingeführt, um sozusagen, damit keiner schönere Kleider oder dass kein Wettbewerb gibt, unter dem wäre ich am schicksten angezogen in der Schule. Dieses an sich sehr positive Merkmal wird in Sambia zum Ausschlusskriterium für arme Familien. Wenn ich nämlich nicht in der Lage bin, mir eine Schuluniform zu kaufen, darf ich nicht in die Schule gehen. Das heißt, was mal gedacht war, zur Abgrenzung, beziehungsweise zu dem alles gleich zu machen, führt zu Ungleichheit, wenn ich so arm bin, dass ich mir nicht mal das leisten kann. Das heißt, die Investition in eine Schuluniform und in Schulbücher und eine Geburtsurkunde führt zu einem Riesenschritt zur Teilnahme am Schulunterricht. Da reden wir noch nicht von der permanenten Teilnahme und noch nicht von dem, was dann dort gelernt wird und wie gelernt wird, aber ich habe überhaupt erstmal Access zum Bildungssystem durch einige einfache Schritte, die wir dort machen.
Okay, ja, dann habe ich quasi über diese inhaltlichen Parameter und so einer Kombination mit, wie viel Schuluniform konnten wir jetzt ermöglichen mit dem Investment, habe ich dann, kriege ich so ein Gefühl, lohnt sich das, was wir da machen? Du bist ja auch oft vor Ort jetzt im Ausland, kriegst da natürlich dann nochmal einen Ausblick oder das Team ist vor Ort, schaut sich das nochmal an. Wie ist das mit den Projekten in Deutschland? Was, da habt ihr, verfolgt ihr ja nochmal einen anderen Ansatz. Wir haben dazu ja schon mal in einer Folge gesprochen zu den Hoffnungshäusern, wo ihr aktiv seid für das ganze Thema Integration und wo ihr selber ja auch eigene Häuser als Investor baut und ja gewisserweise betreibt, vermietet. Wie funktioniert das Modell und ja, wie sind da so Chancen und Herausforderungen, gerade auch im Vergleich zu diesem internationalen Partnerkonzept?
Genau. Mit den Hoffnungshäusern sind wir sozusagen, das ist der operative Teil der Hoffnungsträgerstiftung. Dort sind wir in verschiedenen Rollen tätig. Da sind wir der Investor, der Bauherr, der Betreiber und der Inhalt gestaltet. Alles aus einer Hand, sage ich mal. Und es hat sich so entwickelt, dass wir, um ein inhaltliches Konzept, das wir umsetzen wollten, das zu ermöglichen, haben wir festgestellt, wenn wir Integration in bezahlbarem Wohnraum realisieren wollen und es diesen bezahlbaren Wohnraum auf dem Markt nicht gibt, dann war unser Ansatz, dann schaffen wir den einfach selber. Und da sind wir dadurch eine unternehmerisch geprägte Stiftung. Das heißt, wir haben ganz klassisch Businessmodell. Wir haben ein Haus konstruieren lassen. Das ist ein Holzsystembau, auf das wir auch die Rechte besitzen, der die Anforderung nach einer gewissen ästhetischen Qualität, das zeigen eine ganze Reihe von Baupreisen, die wir erhalten haben, erfüllt und gleichzeitig aber zum Preis produziert werden kann, der bezahlbares Wohnen trotzdem ermöglicht. Wir wollten keine billige Kiste. Wir wollten einen gewissen Standard, weil es auch immer eine Mischung ist der Bewohner zwischen Geflüchteten, Einheimischen und anderen Menschen, also in dem Menschen leben und wohnen können und der trotzdem natürlich auch preisgünstig, preiswert, um auch den Wert zu zeigen, konstruiert sein muss. Wir als Stiftung investieren sozusagen mit unserem Vermögen in diese Häuser und schaffen damit überhaupt den Wohnraum, um das Konzept umsetzen zu können. Und dann, ich glaube, das Entscheidende, haben wir einen inhaltlichen Ansatz, der sieht immer bestimmte inhaltliche, pädagogische, soziale Arbeit vor, indem Menschen, die wir bezahlen, in den Häusern leben als vollzeitliche Mitarbeiter, um dort sozusagen Alltag zu prägen und zu gestalten. Und aber zwei Dinge, die wir da messen, weil das war ja auch die Frage. Das eine ist natürlich sozusagen durch ökonomische Teil, das heißt, das Haus selber durch die Miete, die wir dort einnehmen, muss die Investition sich rechnen. Und das tut sie, absolut. Und das Schöne ist, die Erträge, die wir auch dort erzielen, setzen wir dann wieder, das ist der soziale Teil oder der ideelle Teil, die setzen wir sofort wieder ein in die inhaltlich-pädagogische Arbeit, die in dem Haus stattfindet. Das heißt, das Haus generiert zumindest zu einem gewissen Teil den Ertrag, den ich dafür brauche, um dann noch Betreuungsleistungen in dem Haus und in dem Standort zu erbringen.
Das hört sich ja eigentlich so nach dem idealen Geschäftsmodell für eine Stiftung an, oder? Dass ich etwas initiiere, was wirtschaftlich auch so einen Return bringt, dass ich die sozial-inhaltliche Arbeit damit quasi von alleine. Also von alleine ist jetzt natürlich jetzt nicht so gemeint, dass es unterkomplex wäre, aber die sich dann von alleine trägt. Gibt es viele solcher Hebel, die die Stiftungen ziehen können, wo man wirklich so das Kapital sogar tatsächlich noch mit dem Gutes tun noch vermehren kann? Oder ist wahrscheinlich eher die Ausnahme, oder?
Also das Thema Impact Investment hat eher so ein stiefmütterliches Dasein in den vergangenen Jahrzehnten gespielt. Viele Stiftungen haben sich darauf fokussiert, auch in ihren internen Richtlinien ihr Geld möglichst sicher, besten mündelsicher in irgendwelchen Anleihen, Bundesanleihen anzulegen. Und eigentlich muss man sagen, die Zinswende und die Niedrigzinsphase hat dazu geführt, dass eine ganze Reihe von Stiftungen sich überlegen muss oder sich überlegt hat zu sagen, also mit dem Konzept komme ich nicht weiter, weil wenn ich keine Zinsen mehr bekomme, dann kann ich am Ende überhaupt nichts mehr erreichen. Und dann kam der eine oder andere drauf und sagt, wenn ich natürlich die Tausende oder Millionen, die ich als Stiftungsvermögen habe, wo investiere, wo auch die Investition selber schon eine soziale Wirkung hat, indem ich zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum schaffe, ob ich das jetzt mit einem eigenen Konzept mache oder jemand anders das Konzept bietet, das schafft einen Mehrwert für die Gesellschaft, der durchaus nachhaltig ist. Weil für andere Investoren ist es vielleicht gerade nicht so attraktiv, in diesem Segment zu investieren, aber als Stiftung habe ich eben auch einen Auftrag, gesellschaftlichen Nutzen zu stiften.
Okay, und gibt es abseits der Hoffnungshäuser da, gibt es da weitere Beispiele oder seid ihr selber noch in anderen Projekten da involviert? Ich meine, man muss sich ja irgendwie auch als Stiftung in gewisser Weise ja auch fokussieren. Von daher gehe ich jetzt mal von aus, dass da so viele, das sind ja schon zwei große Projekte, die du angesprochen hast, international und Hoffnungshäuser. Aber gibt es da weitere Beispiele?
Ja, wir haben durchaus allerdings auch in, sind tatsächlich andere Dimensionen, und auch ein anderes Engagement von unserer Seite. Wir besitzen zum Beispiel, wir haben vor einigen Jahren in Berlin in einem sozialen Brennpunkt eine Kita gebaut, um einem sozialen Träger dort die Umsetzung seines Konzeptes zu ermöglichen. Der hätte das nie hinbekommen und auch keine Bank war bereit, ihm das Geld zu leihen, damit diese Kita dort entstehen kann, weil es verbunden ist mit in Berlin-Lichtenberg in einem sozialen Brennpunkt mit einem Kita-Konzept, mit weiteren Inhalten für größere Jugendliche. Wir haben sind beteiligt an einem großen Entwicklungsfonds, der in verschiedensten Ländern dieser Welt Wiederaufforstungsprojekte unterstützt und finanziert. Und da ist der Impact, sage ich mal, natürlich, dass dort Bäume gepflanzt werden, die auch natürlich zur CO2-Reduzierung auf unserem Planeten beitragen. Und das in Entwicklungsländern, wo die jeweiligen Regierungen oder Eigentümer das nicht aus eigenen Mitteln machen könnten. Das ist eine Mischung aus privater Finanzierung, also von uns als Stiftung und öffentlichen Fördergeldern, weil wir dort was erreichen wollen. Oder wir sind beteiligt, beziehungsweise wir haben auch durch entsprechend andere Formen mit einer Darlehen unterstützt eine Organisation, die Bildung für Kinder und Jugendliche im naturnahen Bereich macht. Also Kinder, die Schulklassen, die draußen unterwegs sind, kriegen eine qualifizierte zusätzliche Bildungsleistungen von einer gemeinnützigen GmbH, um eben, sage ich mal, auch noch einen anderen Zugang zur Natur zu bekommen. Und diese Gesellschaft ist natürlich, wie bei uns meistens in, ich sage ja, wir sind Seed-Finanzierer, die sind natürlich in einer frühen Phase und erwirtschaften, da ist natürlich auch was dafür zu bezahlen, aber die erwirtschaften noch nicht genügend Ertrag, um eben für ihre Dienstleistungen vollumfänglich bezahlt zu werden, brauchen deshalb noch eine andere Form der Finanzierung. Also immer für uns, da ist dieses, die Investition dient dem Impact Bildung von Kindern, dient dem Impact Wiederaufforstung, CO2-Reduzierung oder dient dem Impact Bildungschancen für Kinder und Jugendliche in Deutschland.
Okay, du hast gerade selber gesagt, Fördermittel sind nötig teilweise oder kombiniert ihr auch. Eine Stiftung, wie kommt die abseits des Stifters an Geld? Und abseits, ich sag mal jetzt von normalen Geldanlagen, von denen du ja eben schon gesagt hast, Niedrigzinsumfeld, kommt jetzt auch nicht so viel bei rum. Aber was gibt's da für Möglichkeiten und wie macht ihr das? Also sitzt du dann da und sagst, wir investieren jetzt mal da rein? Hast du Leute im Team, die sich nur um die Vermögensverwaltung kümmern? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, eine Stiftung unserer Größenordnung, da kann man das nicht im Nebenbei machen. Wir haben einen Kollegen, der nichts anderes macht, als bei uns sich um unsere Geldanlage zu kümmern, jenseits des, was wir sozusagen im Immobilienbereich machen. Der Immobilienbereich ist bei uns so groß durch diese Hoffnungshäuser und andere Immobilien, dass wir dafür eine eigene Mannschaft haben. Aber das ist klar, wir brauchen verschiedene Felder, um da aktiv zu sein, weil wir es uns eben auch nicht erlauben können, sozusagen auf Bundesanleihen zu setzen, die eben keinen Zins bringen. Das heißt natürlich auch, man hat noch andere Investments. Und das Dritte ist natürlich, wenn man wie wir noch mehr tun will, als das zu verwenden, was durch diese laufenden Erträge kommt, haben wir uns vor einigen Jahren entschlossen, selber Fundraising zu betreiben, um andere Menschen die Möglichkeit, sage ich mal, zu bieten, an solchen Projekten mit ihrem Geld über Spende oder Zustiftung sich zu beteiligen. Und das hat sich die letzten Jahre auch durchaus dynamisch entwickelt.
Okay, dann gibt es viele Stiftungen, die dann gleichzeitig auch noch Geld einsammeln, so über Fundraising? Oder sind das eher so NGOs, Vereine, die spendenbasiert sind? Ist dieses Modell, dieser Mix, gibt es denn häufiger am Markt?
Da gibt es natürlich vor allem dann bei den kleinen Stiftungen sehr häufig. Also ich habe vorhin ja gesagt, 75% der deutschen Stiftungen haben weniger als 1 Million. Jetzt rechnen wir einfach mal, wenn ich eine kleine Stiftung bin und wegen mir gerade 2% Zinsen erwirtschafte von 1 Million, dann kriege ich 20.000 Euro, da kann ich nicht viel bewegen. Das heißt, als kleine Stiftung muss ich eigentlich überhaupt Fundraising betreiben, um überhaupt was bewegen zu können. Bei den großen Stiftungen und den ganz großen Stiftungen, da ist es eher selten. Also wir sind da, was das betrifft, so eher ein Hybrid, weil wir durchaus etwas größer sind, aber trotzdem Fundraising machen, weil wir denken, wir könnten damit noch deutlich mehr erreichen, als wir das schon auch so könnten.
Mhm. Ja, vielleicht nochmal so zum Abschluss wenn wir zum Abschluss kommen, Resümee deiner letzten 7 Jahre jetzt, weil du warst ja von Anfang an mit dabei bei der Stiftung. Du hast am Anfang gesagt, ihr seid 7 Jahre alt jetzt, Grundschule, 1. Klasse. Was kannst du jetzt, oder was würdest du sagen, waren so die größten Herausforderungen, die größten Chancen? Was kannst du vielleicht auch anderen Menschen mitgeben, die in Stiftungen arbeiten oder selber überlegen, Stifter zu werden? Würdest du es nochmal machen?
Also mit dem Letzten angefangen, ich würde es nochmal machen. Die Möglichkeiten der Gestaltung in den letzten 7 Jahre waren riesig. Die Herausforderungen durchaus auch, weil ich glaube, das Entscheidende ist natürlich auch zu fragen, für welche Themen wollen wir eigentlich stehen? Und das Zweite war, wie entwickeln wir, weil das uns ein Anliegen war, wie entwickeln wir Dinge, die auch dann durchaus ein Alleinstellungsmerkmal haben, die nicht schon auf dem Markt da sind. Wo schaffen wir also einen gesellschaftlichen Mehrwert? Wo sind sozusagen Nöte in unserer Gesellschaft oder weltweit, die wir mit dem, was wir an Ressourcen haben oder dazu bekommen, dann auch verändern können? Und das war, glaube ich, so, das ist natürlich sozusagen die theoretische Geschichte. Und dann heißt das natürlich ganz viel Analyse, schauen, ausprobieren, dann doch wieder sein lassen, bis wir dahin gekommen sind, wo wir heute stehen, nämlich sozusagen die ersten Schritte gegangen zu sein und auch weiterzugehen in verschiedenen größeren Programmlinien, die wir jetzt auch nachhaltig unterstützen, bei der wir uns weltweit vernetzen. Das ist, glaube ich, so der Kern zu sagen, ich bin nicht überall unterwegs, sondern ich habe bestimmte Themen, an denen ich auch professionell arbeite und mich weiterentwickle. Das ist so unser Fokus, den wir die Jahre erlebt haben von 2013, wo es vieles gab, was man hätte tun können. Und das, wo wir heute stehen, 2020, zu sagen, Hoffnungsträger hat einen klaren Fokus in Deutschland und in der Welt. Das ist ja auch für viele nochmal eine Riesenhürde, die ja eher regional dann unterwegs sind, weil man das andere auch schon mal von den Ressourcen her packen muss.
Ja, für dich ist es ja so, du hast auch schon in der Industrie, in der normalen Wirtschaft, also im Profit-Bereich gearbeitet. Gibt es gravierende Unterschiede, außer jetzt von dem, was man macht oder für wen man es macht, jetzt im Allgemeinen, in deinem allgemeinen Berufsalltag? Also, oder kannst du die Fertigkeiten, die du auch in der Wirtschaft gebraucht hast, quasi 1:1 einsetzen jetzt auch für deine Stiftungsarbeit?
Also ich glaube, an vielen Stellen kann ich das Know-how, das ich im For-Profit-Sektor erworben habe, auch in diesem Non-Profit-Sektor wieder sehr gut einsetzen. Weil Managementprinzipien, Strukturentwicklungen, Prozesse, die braucht man in dem einen wie in dem anderen Sektor. Das Thema natürlich der Umgang mit, wofür arbeite ich, also was ist das Ergebnis, für wen arbeite ich, das ist natürlich gefühlt schon nochmal ganz anders. Ich sage jetzt mal so, der emotionale Gewinn für mich persönlich ist natürlich in diesem Stiftungssektor im gemeinnützigen Bereich schon nochmal eine ganze Ecke größer. Das erlebe ich auch bei einer ganzen Reihe von unseren Mitarbeitern, die sagen, ich gehe abends raus und weiß, für was ich mich hier engagiert habe. Auch wenn ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, in der Buchhaltung sitze oder im Immobilienbereich, weil ich weiß, für wen ich diese Immobilie baue oder was das Ziel ist, das ich damit erreiche, weil ich hier Kontoauszüge einbuche und ich den größeren Nutzen sehe, den wir hier miteinander stiften. Und das, so geht es mir auch. Ich sage, da ändert sich, da gibt es bei uns vieles, was so ähnlich läuft, aber an der Stelle sehe ich schon nochmal einen deutlichen Unterschied.
Das ist ja auch so eine Welle, jetzt wenn du gerade von Sinnstiftung gesprochen hast, die auch immer mehr in Unternehmen oder in die Unternehmenswelt rübergeschwappt ist, wo man sich dann gefragt, oder wo die Leute sich jetzt auch fragen, warum machen wir das eigentlich alles? Purpose ist da irgendwie so ein Begriff geworden, der jetzt schon seit einigen Jahren immer wieder zirkuliert. Muss man ja nur einmal LinkedIn irgendwie aufmachen. Ich glaube, dass da Stiftungen wirklich einen großen Vorteil haben, weil der Purpose quasi ganz tief im Unternehmenskern drin ist oder im Stiftungskern, weil sonst gäbe es die Stiftung nicht. Also von daher kann ich mir das gut vorstellen, was du gesagt hast, dass man da mit einem oder tendenziell wahrscheinlich es leichter hat, dass die Mitarbeiter mit einem guten Gefühl rausgehen, was Sinnstiftendes gemacht zu haben, weil es einfach der Unternehmens- oder der Stiftungszweck per se ist. Letzte Frage, wenn wir jetzt irgendwie Hörer haben, die sagen, ach, ich habe irgendwie zig Millionen, jetzt gründe ich doch mal eine Stiftung. Wie aufwendig ist das? Wenn wir den Stiftergeist jetzt haben, also macht es Sinn, noch eine eigene Stiftung zu machen oder macht es dann eher Sinn zu sagen, ach, sowas wie Hoffnungsträger oder andere Stiftungen, den vermache ich jetzt mein Vermögen?
Ja, ich glaube, das Vermögen sollte schon relativ ordentlich sein, dass es sich lohnt, eine eigene Stiftung zu gründen. Ich habe ja vorher mal das Rechenbeispiel mit den 100.000 genannt, mit einer Million genannt. Bei 100.000 sind wir dann bei 2.000 Euro jährlichen Ertrag, den ich verwenden darf. Da ist es, glaube ich, auch von der administrativen Seite her einfacher, mal dockt sich bei einer größeren Stiftung an. Bei uns kann man Stiftungsfonds machen. Da kann man immer noch auch als Stifter sehr viel selber entscheiden oder eine Treuhandstiftung anlegen. Das geht bei uns oder bei anderen. Bevor man dann eine eigene Stiftung gründet und hat trotzdem noch selber einen Gestaltungsspielraum, was die Mittel betrifft, die dann jedes Jahr verwendet werden können. Und ich glaube auch, eine größere Stiftung hat nochmal ein anderes Anlagespektrum und von dem her ist die Verzinsung bei uns auch noch besser, weil wir auch nochmal anders anlegen können und es auch tun. Ich glaube, das sind so die Unterschiede. Wenn ich sehr viel Geld habe, dann lohnt es sich, glaube ich, immer noch eine Stiftung zu gründen. Die Frage ist, will ich den Aufwand denn wirklich selber treiben? Weil auch so andere alternative Lösungen kann ich meinen Namen drin haben bei solchen Fonds-Packages, die dann nach außen hin genauso erkennbar sind. Also muss man, glaube ich, sich nochmal gut überlegen, damit es am Ende nicht so läuft, dass man sich sozusagen mit den Formalitäten einer kleinen Stiftung mehr rumschlägt als mit dem, was man eigentlich will, nämlich Gutes zu tun für Menschen, die eben weniger haben, als man selber hat.
Also wer zu der Kategorie gehört, sehr viel Geld, der kann das überlegen, alle anderen können sich ganz herzlich bei Markus melden und da gibt es bestimmt irgendwelche Möglichkeiten oder es gibt natürlich auch zig andere gute Stiftungen, wo man was machen kann. Markus, ich danke dir sehr für den spannenden Einblick in die Stiftungswelt, Herausforderungen, Chancen und vor allen Dingen auch, dass du es so plakativ uns deutlich gemacht hast mit dem Beispiel Hoffnungsträger. Ich finde, das hilft immer, wenn man auch wirklich nicht nur von der Theorie kommt, sondern hört, was ihr so macht und wie ihr es so macht. Gäbe es sicherlich noch sehr viel zu erzählen, auch für die einzelnen Projekte, was so die größten Probleme irgendwie waren oder was du für Anekdoten da erlebt hast oder auch für besondere Hoffnungsgeschichten. Aber ich glaube, für heute ist das schon mal ein guter Einblick. Vielen Dank und euch weiterhin viel Erfolg bei dem Verändern der Welt. Ja.
Danke.